Nach gut 25 Jahren erklingt am nächsten Samstag wieder Richard Wagners Tristan und Isolde im Staatstheater Wiesbaden unter der musikalischen Leitung von Werner Schroth in der Inszenierung von Helmut Pfeife. Der Mythos von Tristan und Isolde lässt sich bis ins 6. Jahrhundert zurückverfolgen. Viele Dichter haben den Stoff bearbeitet, zahlreiche Komponisten ihn vertont. Was bewegt die Menschen heute an dem Stoff? Und was macht die Oper für den Regisseur interessant? Dazu einige Bemerkungen von Regisseur Helmut Pfeife.
Wir leben zwar 150 Jahre später als Wagner, aber wir gleichen den Menschen von damals darin, dass auch für uns heute Liebe das Wichtigste ist. Die Liebe ist aber gefährdet, heute wie damals, heute vielleicht noch mehr. Wagner hat in seinem Werk ganz klar Positionen bezogen, nicht nur im Tristan. Auch im Ring, im Tannhäuser und im Lohengrin. Diese Position besagt, wer der Liebe eine Absage erteilt, wird ein jämmerliches Leben führen. Auch wenn noch so viel Macht besitzt. Tristan und Isolde ist nicht als lebende Tragödie gemeint, sondern ganz im Gegenteil, beispielhaft und beflügelnd. Nehmen Sie den Schluss. Warum gibt Wagner Isolde am Ende solche Musik? In dieser letzten Viertelstunde blüht die Musik auf, alles fließt. Es ist wie ein Flug, als wenn man abhebt, aufsteigt und getragen wird. Tristan und Isolde sind am Ende nicht tot, sondern befreit vom Zwang, als Individuen bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen. Das meint Wagner. Und er will, dass wir diesem Wunsch nach Liebe von unserer Position aus, aber unter seiner Führung selbstständig nachgehen.
Helmut Pfeife tut das. Er inszeniert aus seiner heutigen Sicht, lässt das Liebespaar auf einer eleganten Yacht durch die See schippern, serviert den vermeintlichen Todestrank als Longdrink. Tristan und Isolde sterben nicht, sondern treten aus dem Bühnenbild an die Rampe und schreiten unter den Augen des erstarrten Sängerensembles von dannen.
Was für ein idyllisches Bild. Eine weiss verschneite Winterlandschaft und Huskies, die im vollen Galopp einen Schlitten ziehen. Wir sind der Welt von Polka-Sport. Es erinnert einem an Schlittenhundesport aus Alaska. Doch wenn man so ein Gespann genauer anschaut, dann stellt man fest, dass sich der Mensch beim Polka-Sport nicht auf dem Schlitten lässt ziehen, sondern hinter dem Schlitten selber auf der Ski steht. Es handelt sich nämlich um eine Kombination von Hundesport und Langlauf. Ein Polka-Team besteht aus einem oder mehreren Hunden, die Polka, der Gleitschlitten, ziehen und einem Langläufer, der mit der Leine an die Polka angehängt ist. Er muss dann aus eigener Kraft seinen Hunden nachfahren. Der Polka-Sport gibt es in Mitteleuropa erst seit den 70er Jahren. Doch die Wintersportart hat eine lange historische Vorgeschichte. Der Sport kommt von Skandinavien, wo man in früheren Zeiten im Winter die Lebensmittel und die Post in einer Gleitwanne aus Holz transportiert hat. Die Leute haben dafür ihre Haushunde als Zugtier eingesetzt. Und wie es dann so geht, aus der Notwendigkeit ist es Vergnügen geworden. Zuerst war es noch mehr das Skiwandern, aber es hat nicht lange gedauert und der Kampfgeist war geweckt und man hat Rennen veranstaltet. Heute gibt es sogar mehrere Arten von Rennen. Man unterscheidet vor allem zwei Kategorien, die Sprint- und Langstreckenrennen. Je nach Anzahl Hunde variieren die Distanzen im Sprintbereich zwischen 10 und 15 Kilometer. Bei Middle-Distance- und Long-Trail-Rennen muss eine Rennstrecke über Minimum 35 und maximal über 150 km gehen. Die verschiedenen europäischen Verbände veranstalten nationale und internationale Rennen. Jeden Winter gibt es eine Europameisterschaft und jedes zweite Jahr wird eine Weltmeisterschaft durchgeführt. Die Hunde, die für den Polka-Sport gebraucht werden, müssen eine Widerristhöhe von 50 bis 70 cm haben und sie sollten so gebaut sein, dass sie lang rennen können. Hauptsächlich werden nordische Hunde und Laufhundrassen wie Jagdhunde eingesetzt. Aber auch andere Hunde können natürlich Spass am Polka ziehen haben. Um an den Rennen teilzunehmen, braucht selbstverständlich das ganze Jahr ein konstantes Training von Hund und Mensch. Spätestens ab September wird gezielt Kraft, Ausdauer und Koordination trainiert. Natürlich muss auch der Gespannführer seine Langlauftechnik kontinuierlich schulen. Doch bei allem harten Training für die Wettkämpfe, im Vordergrund steht beim Polka-Sport gang die Harmonie zwischen Mensch und Tier.
Alter. Heute Morgen ging bei der Kantonspolizei kurz nach 7 Uhr telefonisch eine Bombendrohung ein. Der unbekannte Täter, der aus einer Telefonkabine anrief, befahl, die Kantonsschule Olten sofort zu räumen. Er kündigte an, zwischen 7 und 12 Uhr werde ein Sprengsatz hochgehen. Die von der Polizei alarmierte Schulleitung begann darauf, etwa 1000 Schülerinnen und Schüler und 100 Lehrkräfte zu evakuieren bzw. vor dem Gebäude abzufangen. Wenig später befanden sich die Evakuierten im nahegelegenen Hartwald, um weitere Instruktionen abzuwarten. Die von der Polizei durchgeführte mehrstündige Suchaktion erbrachte kein Ergebnis. Erleichterung stellte sich bei den Schülerinnen und Schülern ein, als sie erfuhren, dass die Bombendrohung nur eine Täuschung gewesen war. Die Lehrkräfte und Rektoren der Kantonsschule Olten sahen sich jedoch gezwungen, der Sache auf den Grund zu sehen. Der Peter Annaheim, Direktor der Oberrealschule, ist der Vorfall von heute Morgen unverständlich. Er betont das gute Klima an der Oltener Kantonsschule. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel sei deshalb das Ganze für die Schulleitung gekommen, bemerkte Annaheim. Den Schülerinnen und Schülern, welche sich enttäuscht über die niveaulose Aktion zeigten, wurde die Hausaufgabe gestellt, über mögliche Motive nachzudenken. Darüber zerbricht sich auch die Polizei den Kopf. Geldforderungen stellte der Anrufer keine. Auch ein politisches Motiv konnte die Polizei aus dem Gespräch nicht heraushören, wie Beat Brunner vom Mediendienst erläuterte. Doch alle Möglichkeiten müssten noch in Betracht gezogen werden, so ein Polizeisprecher. Und auch Peter Annaheim spricht von einem breiten Spektrum, das von einer bewussten Attacke bis zu einem unüberlegten Streich reichen könne. Auf der Suche nach dem Täter tappt die Polizei nach wie vor im Dunkeln. Da es sich am Telefon um eine junge männliche Stimme handelte, die verstellt Hochdeutsch sprach, geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte aus dem Umfeld der Kantonsschule kommt.
Music nonstop. Techno-Pop.
Rave, Trance und Techno füllen zurzeit Hitparade. Was vor 11 Jahren mit Acid in Anfang genommen hat, ist heute zum breiten Musikgeschmack geworden. Die grössten Kritiker von dieser Technomusik, die man heute zumeist in Fabrikhallen grossen Tanzpaläste als Mega-Race zelebriert, finden sich aber in der Reihe von diesen Techno-Fans, die schon vor 10 Jahren dieser Wellen angehört haben. Zumeist sind es Technik-Freaks mit einem Flair für die Instrumente des Techno, Computer, Synthesizer und Sampler. Einer davon ist Roman Zidler, ein Technik- und Techno-Freak von der ersten Stunde. Von ihm wollte ich wissen, was er, der Puritaner, als Techno bezeichnet. Gibt es ein Anforderungsprofil?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also Techno ist für mich, eigentlich, wie der Name schon sagt, es ist Technologie, es ist elektronisch, synthetisch. Er kann sehr monoton sein, aber zu einem anderen Zeitpunkt sehr, sehr lebendig. Man kann dazu tanzen oder einfach auch nur hören. Wobei, man muss vorsichtig sein, das, was man heute hört und so in ist,
In einem NATO spielst du jetzt auf Hitparade, auf Mainstream-Techno an?
Ja, das ist genau richtig, weil viele Leute haben das Gefühl, die Musik, die heute in der Hitparade drin ist, es handelt sich dabei hauptsächlich um Techno, aber das ist einfach nicht der Fall, oder? Und wenn man jetzt so ein bisschen Grossveranstaltungen anschaut, wie zum Beispiel die Street Parade oder die Love Parade, dort findet man auch nicht reine Form von Techno an. Also zum Beispiel Rave war mal sehr in. Oder heute hat man so Mischformen wie Trance, Techno, Dance, Techno. Dann will ja die Musik in einer breiteren Masse ein bisschen publik machen.
Wir haben jetzt viel von richtigem Techno geredet und möchten trotzdem noch in ein kleines Müsterli richtigen Techno reinhören. An einem Stück, das sehr stark an die Düsseldorfer Band Kraftwerk angelehnt ist.
Yeah.
viele Leute vielleicht nicht wissen, Rugby wird auch bei uns in der Schweiz gespielt. Die erste Herrenmannschaft vom Rugby Club Bern hat eine erfolgreiche Meisterschaft hinter sich. Die Spieler, die vom Rugby Club Bern und vom Rugby Club Fribourg kommen, haben in der Rückrunde alle Spiele gewonnen und sind jetzt Tabellenerst. Somit spielt die Association Bern-Fribourg die nächste Saison in der Nazi an. Trotz dem Erfolg heisst es aber gleich nochmal Gas geben für die Männer. Momentan laufen nämlich noch die Match um den Rugby Cup. Association Bern-Fribourg hat am letzten Samstag auf der Almend gegen den Rugby Club Lausanne gewonnen. Dass eine Nazi-B-Mannschaft im Viertelfinale eine Nazi-A-Mannschaft rausgekickt, war nicht nur für die Zuschauer überraschend. Der Captain Michael Stucker.
Ja, überraschend eigentlich schon. Mhm. Weil es ist doch der erste Test gewesen, also gegen eine Nazi-A-Mannschaft, die wir jetzt hatten. Und also für mich war es eigentlich überraschend gewesen, dass wir so gut haben gespielt und ja, dass wir eigentlich im Niveau nicht abfallend sind gegenüber ihnen.
Bern-Friburger sind als Nazi-B-Spieler natürlich alles andere als Cup-Favoriten. Kann man echt trotzdem auf einen weiteren Sieg hoffen, das mal im Halbfinale? Nochmal der Captain Michael Stucker.
Wir haben auf jeden Fall nichts zu verlieren und als Aussenseiter haben wir bewiesen, dass wir mithalten in Nazi A. Und ich hoffe jetzt mal auf einen Sieg. Mhm. Wenn man damit rechnen kann, das darf man nicht, weil das ist ein Club, das ist alles möglich.
Mhm. Am 29. Mai spielt die Association Bern-Fribourg gegen den Rugby Club NIO auf der Berner Almend. Ob es dann wirklich möglich ist, zu gewinnen und in die Finale zu kommen, wird sich dann dort zeigen.
Am nächsten Dienstag auf Sat 1, am Viertel ab 10 Uhr, wird Tarantino Rodriguez Werk «Und das Till Dawn» zeigt. 1995 produziert ist er mit dem Filmgeschichte eingegangen. Er spielt in einer anderen Liga, als kennt in Tarantinos Gangster-Cult-Epos Pulp Fiction. Trotzdem verspricht «Von das Till Dawn» eine bald die Portion Action und Unterhaltung. Anfang dort mit einem Überfall auf der Tankstelle. Auf der Flucht nehmen die beiden Gangster Seth und Richie eine Familie als Geisel.
Eine Frage bitte.
Was?
Und wohin geht die Reise?
Mexiko.
Was gibt es in Mexiko?
Mexikaner.
Wie in der Meister-Resino-Film glänzend nach dem Musical Dialog.
Heute keine Mittagspause eingelegt?
Oh, ich bin allein, da habe ich mir was in die Mikrowelle geschmissen.
Jesus Maria und Halleluja, Pete. Dieser Mikrowellenfraß bringt die schneller ans Grab als eine Kugel.
Der Anführer der Übeltäter, meisterhaft dargestellt von George Clooney, ist von Anfang an damit beschäftigt, auf seinen kranken Bruder Richie alias Quentin Tarantino aufzupassen.
Hör auf damit! Was zum Geier ist dein Problem, verdammt nochmal!
Seth, er hat's getan!
Du konntest es nicht sehen, du standst hinter dem Regal. Ich stand bei den Zeitungen und ich hatte den vollen Überblick.
Und ich hab genau gesehen, wie er so gemacht hat.
Geh raus zum Wagen.
Glaubst du
ja, mir
das?
Ja, jetzt halt's Maul und starte den Wagen, okay? Starte den Wagen.
Glaubst du mir?
Starte den Wagen, ist das jetzt klar? Halt dein scheiß Maul und starte den Wagen.
Moment mal!
Ich glaube dir, starte den Wagen.
Das sagst du doch nicht einfach so, oder?
Doch was als Roadmovie anfängt und immer wieder erwarten lässt, wird Gangster spätestens an der Grenze geschnappt werden, wandelt sich ein mexikanischer Niemandsland, nachdem Flüchtling die Grenze überschritten hat. In der Trucker Bar Titty Twister passiert Unglaubliches. Zum Schluss bleibt der Erkenntnis, der Film ist eigentlich nur etwas für
dürfte Hippies.
Kaum haltet der Autozug zu Guppen, steht jetzt der Autofahrer zurück auf die Strasse. Der Chauffeur schaut nicht auf die spärliche Infrastruktur des Bahnhofs und so entgegen seinen Blick an die drei Fahnenstangen, wo die Schweizer Kreuz, die Walliser Sterne und der Fahne vor Olympiakandidatur wehen. Autobahn an ihn kurz nach der Rüssfahrt B. Der Autofahrer begegnet zum ersten Mal dem Label vor Olympiakandidatur, aber er ist auf den Verkehr konzentriert und gibt der Werbung nicht Achtung. Er wird das Logo noch ein paar Mal sehen bis zu seiner Enddestination. Auf Mühre, an Hischer, auf Fahne, überall. Die Saxo im Rebberg arbeitet die Familie Ursa. Zusammen mit den Kindern, den Onkel und Tante und sogar den Grosseltern binden sie die Reben auf. Sie wissen, dass das IOK am 19. Juni entscheidet, ob sie und die Olympischen Spiele 2006 austragen können. Szenenwechsel. Der Bundesrat Adolf Ogi ist am Rotieren. Nun knapp ein Monat bleibt bis zur Entscheidung zu Seoul, nun knapp ein Monat in der Ungewissheit, ob 50 IOK-Mitglieder ihre Stimme der Kandidatur von Sion 2006 geben. Zum dritten Mal bewirbt sich Sion um die Austragung von Olympischen Winterspielen. Vor Seite vom Kandidaturkomitee heisst es, man habe von dem letzten Mal gelernt. Für den Adolf Ogi zählt zum Beispiel, dass die Schweiz eine lange sportliche Tradition habe und eine gute touristische Infrastruktur. Und auch die Schweizer Bevölkerung stehe hinter der Kandidatur, heisst es von den Verantwortlichen. Ob das allerdings reicht, für Konkurrenten wie Turin oder Kärnten zu schlagen, ist sehr ungewiss. Aber auch die Gegner schlafen nicht. Laut dem Umweltverband und dem WWF gibt es noch ein Schuppen ungelöste Problem bei der Kandidatur. So sagen sie generell, die Spiele können nicht mit ihren Interessen zusammengehen. Es müssen noch viele Sachen in der Infrastruktur gemacht werden und die ungefähr 1 Milliarde Franken, die die Spiele kosten, könnten es woanders sinnvoller gebraucht werden. Von wo das Geld kommt, ist auch noch nicht klar, aber am ehesten vom Steuerzahler. Weil das Wallis, was schon ein armer Kanton ist, muss sicher noch im Fall Leikerbatter Geld zukäuft tun. Am 19. Juni soll Sion ein grosses Fest stattfinden, egal wie die Entscheidung vom IOK aussieht. Der Verkehr wird dann normal weiterrollen und auch der Familie Ursa und Saxo ist das ziemlich gleich. Sie werden euch an diesem Samstag in ihrem Rebberg arbeiten. Ihre Sorge gilt dem 99er Fondant und sie hoffen, dass die Stiere wegen Sion 2006 nicht zu fest werden steigen.
Hallo zusammen, schön, habt ihr wieder zu Radio Sigma gefunden. Heute berichten wir im Intra über eine ganz nasse Angelegenheit hier in Bern. Oder anders gesagt, wir wollen euch zeigen, wie das Hochwasser von den letzten Tagen in der Matte bereits ins Internet übergeschwappt ist. Also bleibt dran und es reisst bestimmt auch euch mit. Am Mikrofon, wie jeden Dienstag oben, Tanja Mantovani. Bretter, Sandsäcke und sonst was noch alles Wasser zurückhalten kann, wird in der Matte gebraucht, um das eigene Heim zu schützen. Es ist unglaublich, wie so eine Naturkatastrophe die Leute praktisch zur Kreativität zwingt. Studenten aller Art stehen imposant da, um gegen die Fluten tapfer anzukämpfen. Immer wieder werden die Mauern aus einer stillen Verzweiflung verstärkt, umgebaut und erhöht. Obwohl die meisten Einwohner von der Matte zuversichtlich reden, merkt man doch an ihrem Gesichtsausdruck, wie gravierend die Lage ist und wie unbeholfen man im Grunde gegenüber einer so grossen Wassermenge dasteht. Seit kurzem kann man aber die außerordentliche Situation auch verfolgen, ohne nasse Füße zu bekommen. Vis-à-vis von der Werbeagentur Contexta steht eine Kamera, wo die Live-Bilder direkt über das Internet zu den Interessierten bringt. Die Quartier-Homepage haben Rosemarie Bernasconi und Peter Maybach ins Leben geweckt. Ihr Ziel ist es im Moment, möglichst schnell und umfangreich über das Hochwasser zu berichten. Und die Mathe-Homepage stößt tatsächlich auch auf grosse Anerkennung. Bereits 1000 Mal ist sie seit dem Eintreffen vom Hochwasser besucht worden. Der Erfolg tut der Einsatz von Rosemarie und von Peter umso mehr anspornen. Ein grosses Problem steht jedoch auch für Rosmarie und der Peter vor der Tür. Das Wasser. Auch die beiden wohnen nämlich im Mattenquartier. Zwar im westlichen Teil, wo das Wasser die Häuser noch verschont hat, aber auch sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Und was die Zukunft von ihrer Homepage betrifft, meinen sie, solange wir nicht drinnen sind, bleiben wir dran. Und so wird also tagtäglich weiter informiert. Doch seit gestern werden die Neuigkeiten nicht nur über Internet verbreitet. Im östlichen Teil der Matte ist nämlich der Strom abgestellt worden, was den Zugang zum Internet unmöglich macht. Rosmarie und Peter haben somit entschieden, die Informationen auf Papier auszudrucken und im Quartier aufzuhängen. Dafür sind ihnen bestimmt einige Einwohner dankbar. Aber was passiert, wenn Rosmarie und Peter selber der Strom abgestellt wird? Rosmarie wird nicht aufgeben. Sie meint, dann werde ich meinen Laptop und mein Modem einpacken und an einem anderen Plätzchen weiterarbeiten. Das war es vom heutigen Intra. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und merci vielmals fürs Zuhören. An dieser Stelle möchte ich speziell den Betroffenen vom Hochwasser zur Aufmunterung noch eins sagen. Kopf hoch!
Die Frist bis zum Jahrtausendwechsel ist bald abgelaufen und vielen wird langsam unheimlich zumute. Die Tage werden gezählt und außergewöhnliche Pläne sollen in jener Nacht realisiert werden. Sendungen tauchen plötzlich auf, deren Inhalt den Konsumentinnen suggeriert, das Ereignis bloß nicht zu verschlafen. Sonst würde Essentielles verpasst werden. Die gespannte oder auch angespannte Stimmung wird angeheizt, indem durch verschiedene Kanäle immer wieder publik gemacht wird, welche Städte für das spektakulärste Silvester unserer Generation schon ausgebucht sind. Die Jahreswende wird in unserem Kulturkreis in ein größenwahnsinniges Medienspektakel transformiert und die meisten lassen sich gerne anheizen. Endlich ist mal was los! Begleiterscheinungen wie vermehrt mysteriöse Musik auf dem Pop-Äther bis zu direkten Aufrufen zur totalen Abwendung vom irdischen Leben geistern durchs Internet und manipulieren verschiedene Gemüter. Aber irgendwie ist die ganze Chose doch unglaubwürdig. Wenn dunkle Mächte zu häufig thematisiert werden und damit Urängste stilisiert werden, verlieren sie wieder an Bedeutung. Und auch die Lust an einem Alternativprogramm wird sich bei vielen manifestieren. Und mit ziemlicher Gewissheit lässt sich sagen, dass die Abgeschiedenheit eines Berggipfels nicht mehr garantiert werden kann. Passt auf, dies werden sehr populäre Treffpunkte sein. Also, macht euch bloß eure Gedanken. Auf die Plätze, fertig, los!